Der Herr mag Äthiopien, er mag auch die Familie Fischer, wie ihr ja merkt, die Julia besonders, aber auch alle anderen. Und ich möchte es nicht leichtfertig nur so sagen, sondern einfach, lasst uns aufmerken, ich habe bewusst Familie Fischer gesagt, weil der Walter Fischer am Silvesterabend gepredigt hat, lasst uns zurückerinnern oder dran denken, wo uns Gott immer wieder geholfen hat, wie David immer wieder auf die Erlebnisse mit dem Herrn hingewiesen hat. Wir wissen ja auch, damals, als er besonders gefordert war als junger Mann, wo er vor einer Herausforderung stand und er gesagt hat, der Gott, der mir dort und dort geholfen hat, wird mir auch jetzt helfen. Und dieser Jesus, der dich, Julia, in diesem Fall geholfen hat, der wird uns auch in anderen Herausforderungen helfen. Und ich glaube fest dran, lasst uns es recht aufrichtig tun und so leben, dass wir Gott vertrauen. Der Herr hat extra so zu den Menschen geredet, extra so gewirkt, dass es jeder Einzelne versteht. Noch klarer, dass es jeder Einzelne kapiert. Er sagt, mit dem kindlichen Glauben sollen wir ihm vertrauen. Wenn der Glaube kompliziert wäre, dann könnte nicht jeder dabei sein. Aber das Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen, das kann doch jeder. Ich würde es mal so behaupten. Und wir wollen so auch dieses Jahr auf den Herrn schauen und ihm Vertrauen lernen. Die Predigt klingt mir immer wieder von Silvester noch im Ohr, wie David seine Regentschaft, wie David das ganze Volk so mit dem Herrn hat leben können oder mit dem Herrn leben konnte, mit dem Volk, weil sie auf Gott geschaut haben. Und hier sind wir als Alleinige, als Einzelpersonen auch gefordert, für uns, für unsere Familien. Aber ich möchte ehrlich sagen, wir sind auch verantwortlich für unser Volk. Vielleicht machst du jetzt große Augen, aber der Herr segnet die Völker. Durch Abraham hat er die Völker gesegnet. Durch dich kann Bulgarien gesegnet werden, kann Spanien gesegnet werden, durch dich kann Deutschland gesegnet werden, Ungarn und Rumänien. Durch aufrichtige Gebete werden Gottes Arme bewegt. Gott hört Gebet. Und die beten in Äthiopien, in Amerika verändern sich Sachen in dem Fall bei dem. Oder in Deutschland oder in diesem Fall im Iran und wo auch immer. Lasst uns auf den Herrn schauen. Ich möchte, bevor wir Gottes Wort betrachten, den Vers bzw. das Losungswort des Jahres 2020 der Gemeinde, also das gilt jetzt nicht mehr, was dort ist, aber ihr könnt es ja heute noch mal lesen. Ich weiß nicht, ob nächste Woche es noch da ist, weil was Neues ist. Wir haben Jesaja 26, Vers 3 gezogen und ich möchte es lesen. Ich möchte aber auch Vers 4 noch lesen, damit wir noch mehr Mut kriegen. Wir haben im Vers 3 heißt es, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wer möchte Frieden haben das ganze Jahr hindurch? Wer festen Herzens ist, dem gibt der Herr Frieden, bewahrt der Herr Frieden. Du darfst im Angesicht deines Feindes sogar Frieden haben. Im Vers 4, ich lese es, das ist jetzt nicht drauf oder wird auch nicht drauf sein, aber es heißt, darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Wollen wir es tun? Der Herr möchte wirklich Gnade schenken. So viel zum Vers des Jahres oder zur Losung des Jahres. Wir möchten jetzt in Gottes Wort gehen. wenn ihr nachdenkt, wenn ihr wisst, was letztes Jahr am ersten Sonntag des Jahres gepredigt ist oder worden ist, möchte ich euch gratulieren. Ich kann mich etwas erinnern, weil ich gepredigt habe, aber dort ging es um Josua, dass er unverzagt sei. Und ich denke, wir alle haben auch gebeten und auch wir, die wir Gottes Wort verkündigen, bitten den Herrn, dass er uns ein Wort der Ermutigung, ein Wort, das uns tatsächlich trägt und hilft, schenken möchte. Ich möchte die Stelle über Gideon anschauen. Wir alle kennen vielleicht die Geschichte, aber wenn wir aufmerksam hinhören, werden wir sicherlich viele wertvolle Sachen rausnehmen können für uns. Ich lese aus Richter Kapitel 6, die Verse 1 bis 10, aber wir müssen dann bis 24 lesen, dass wir den Zusammenhang wirklich gut verfolgen können. Ich versuche schnell zu lesen, viel zu sagen, Zeit zu sparen, weil wir auch noch Abendmahl haben. Der Herr möchte uns segnen beim Zuhören und auch beim Verkündigen. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Viech und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Jetzt lese ich noch den zweiten Abschnitt. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch dem Abiesiter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einem Korb und tat die Brühe in einem Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf dem Fels hier und gieß die Brühe darüber, und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort ein Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der Herr steht, der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophrah, der Stadt der Abiesiter. Bis hierher Gottes Wort. Ich weiß, es ist ein bekanntes Wort und ich glaube, wir kennen es alle, aber lasst uns mal etwas ins Detail gehen. Lasst uns mal richtig mal diesen Text nicht als bekannten Text, sondern heute ganz neu vor Augen führen und auch unser Leben vielleicht unbedingt mit einflechten. Ich denke, wir haben aufmerksam zugehört, was hier heißt. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Lass mal das stehen. Lasst uns jetzt mal zurückschauen aufs letzte Jahr. Wir feiern nicht Silvester, aber wir schauen mal zurück. Und lasst uns mal so Bilanz ziehen. Was hat unser Leben vorgewiesen oder was weist es heute vor? Wie haben wir denn unser Leben gelebt? Ich denke, jeder Einzelne denkt zumindest am Ende des Jahres drüber nach und will im Inneren Veränderung schaffen. Also so bin ich es gewohnt. Im neuen Jahr will man alles besser machen wie im alten Jahr. Aber schau mal jetzt zurück aufs alte Jahr. Wir haben hier junge Leute, ältere Leute. Ich werde euch nicht alle persönlich fragen können, aber wenn ich so die Schüler und die Studenten so anschaue oder euch anspreche, wie ist euer Leben verlaufen? Also in der Schule hat man ja ein Ziel, irgendwo das Schuljahr zu schaffen, das ist ja das Mindeste, aber man will ja auch irgendwelche Noten noch oder gewisse Leistungen erbringen können und sagen, das möchte ich. Wir sind zu Beginn des Jahres 2019. Und jetzt, wenn wir zurückschauen, am Ende des Jahres, die Schüler haben nicht so große Verantwortung. Vielleicht bei den Studenten wird es schon ein bisschen anders. Die Studenten haben in erster Linie, ich bin auch ein bisschen involviert, oder unsere Töchter haben studiert und studieren, und ich weiß, dass es schon etwas abverlangt. Und ich weiß auch, zum Beispiel auch vom Roland damals und auch von vielen anderen, man muss schon was tun oder man muss zumindest sehr aufmerksam sein. Und um die Semester einfach durchzustehen, um es zu schaffen. Und wenn du dann bei den Prüfungen zurückschaust und sagst, es war gut, manch einer schafft es vielleicht nicht, der sagt sicher das Gegenteil, aber jeder Einzelne merkt, oh, da hätte ich können was anders machen. Ich habe sogar einen Fall gehört, ein Student aus der Region ist von hier weg und zum Studieren gegangen und ist nie zur Uni. Und bei den Prüfungen und allem. Es sah aus, wie wenn er überall dabei ist, aber er war nie dort. Der hat eine schlechte Bilanz gehabt, denke ich. Und so, denke ich, haben wir alle irgendwo Situationen im Leben, wo wir zurückschauen und sagen, gut oder nicht so gut. Und jetzt noch nur kurz als Einleitung. So ähnlich sind wir, die Älteren, die wir arbeiten oder selbstständig sind. Wir ziehen Bilanz. Vielleicht arbeitest du das ganze Jahr richtig fest oder hast viel gearbeitet und am End vom Jahr oder End vom Monat sind mehr Tage wie Lohn oder mehr Tage wie Geld oder wie heißt, oder das Geld reicht nicht. Oder es ging irgendwie nicht so und irgendwo hat man, ich weiß es nicht, schon ein komisches Gefühl und sagt, wo ist die Ursache? Oder du verdienst so viel und das Geld reicht doch nicht. Auch das gibt's. Übrigens so als Motto für das Jahr, nicht das größte Problem ist, Geld zu verdienen, sondern das Geld auszugeben oder zu sparen. Wir dürfen als Christen auch sparen. So, mal vorweg. Aber hier möchte ich nicht stehen bleiben, sondern ich möchte einfach sagen, lasst uns zurückschauen und sagen, Herr, wie war mein Leben in deinen Augen? Wir lesen hier, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. Die Midianiter haben auch zurückgeschaut. Und wir haben gelesen, hier heißt es im Vers 5, glaube ich, dass sie 7 Jahre lang unter dieser sogenannten Verfolgung waren. Die Midianiter sind 7 Jahre lang immer gekommen und haben die mehr oder weniger abgeerntet. Wer hat schon so 7 Jahre lang so komische, schlechte Bilanz so daheim gehabt? Es kommt nur nicht vorwärts. Keiner. Aber, liebe Geschwister, ich rede jetzt vom Geschäftlichen, wenn man 7 Jahre lang immer im Miese ist, immer in roten Zahlen kommt, Herr Steuerberater, dann ist man bankrott, denke ich. Ich möchte aber sagen, die Israeliten, wir lesen, sie taten, was dem Herrn missfiel. Das war die Ursache. Wir könnten fragen, wieso sind sie so weit gekommen? Weil sie lebten so und sie taten so, dass es dem Herrn missfiel. Kennen Sie Leute schon, die so gelebt haben, dass es dem Herrn missfiel? Gibt es so Menschen, dass sie so leben, dass es dem Herrn nicht gefällt? Kennt jemand solche Leute? Lassen wir das. Es sind viele Menschen in unserer Zeit, die so leben oder so gelebt haben, dass es dem Herrn missfiel. Ich frage jetzt ein wenig, ihr wisst, ich bin ein bisschen so, hast du oder habe ich schon mal so gelebt? Die Israeliten haben so gelebt. Dann frage ich auch nochmal anders. Sind wir schon in so einer Situation geraten, dass es uns vielleicht so ergangen ist oder vielleicht so ergeht, wie es den Israeliten damals? ich möchte euch aufrichtig sagen und drum, auch wenn das jetzt eine Neujahrspredigt ist, ich sage uns, trotz Hoffnungswünsche, trotz besten, sage ich mal, Glückswünsche oder was wir auch nur uns nur so vorstellen können, ich habe anfangs gefragt, ob alle Sorgen aufgehört haben vom letzten Jahr. Die sind leider mehr oder weniger mitgekommen ins neue Jahr. Und ich möchte wirklich sagen, dass es viele Menschen hat, die so leben wie die Israeliten damals in den Fängen der Midianiter. Ich stelle so die Frage, was könnte die Ursache sein? Wie kann man überhaupt in so einer Situation gelangen? Wenn hier welche sind oder Christen sind, die können sagen, ich bin zwar in so einer aussichtslosen Situation, obwohl ich jeden Sonntag durch in die Kirche gehe. Ich rede nichts Fremdes. Das sind aktuelle Sachen. Und hier rede ich auch nicht als Richter, sondern der Herr hat Hoffnung für uns alle. Aber es sind Menschen in unserer Mitte, außerhalb von unserer Mitte, in unserer Umgebung, die so wirklich gefangen sind und wissen nicht, warum. Die Israeliten haben getan, was dem Herrn missfiel. Und darum sind sie gekommen. Darum sind sie 7 Jahre lang so weit gekommen, dass sie wirklich bis zum Boden erniedrig wurden oder sie sind ja schier kaputt gegangen oder gestorben. Es war eine finanzielle, gesundheitliche und politische Katastrophe, wenn man es so sehen will. Sie hatten nicht zu essen. Wenn ein Volk nicht zu essen hat, wenn ein Volk wirklich unterdrückt ist, ist nur eine Frage der Zeit, bis es aus ist. Und zurück zu uns. Es sind Situationen, wir kennen Situationen, wo wir sagen, Herr, wieso, warum ist die Situation so schlimm? Warum geht es nicht vorwärts? Und bitte, lasst uns hier nicht so die Richterkeule schwenken und nicht sagen, ja, sie haben es wohl vielleicht verdient. Vielleicht haben sie nicht aufgepasst. Ich will dir Folgendes sagen. Du geratest oft in den Fängen Midians, wo du gar nicht genau weißt, warum. Und ich habe jetzt schon gesagt, wir gehen in der Gemeinde, wir versuchen, christlich zu sein, aber ich komme nachher noch zurück und sind trotzdem von vielen Dingen eingenommen, die wir nicht verstehen, die wir nicht realisieren können. Ich möchte es nur so als Gedankenstütze sagen, ich habe vor Jahren eine familiäre Katastrophe mitbegleiten müssen. Ich sage mal so, irgendein guter Bekannter von mir ist wirklich in Eheprobleme gelangt. Die Ehe ist auseinandergegangen. Er war Atheist. Er hat an Gott nicht geglaubt und in dieser Situation kam er zu mir, hat gesagt, so, jetzt will ich von deinem Glauben hören, ich habe alles verloren. Und ich durfte einfach nur sagen, ich habe einen Gott, der auch sowas tun kann. Allerdings hat es gewisse Voraussetzungen. Ohne Glauben können wir an diesen Gott nicht herankommen. Ohne ihn zu ehren, wird es nicht funktionieren. Wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr zu Gott kommt, wenn ihr Gott um Hilfe bittet, der kann aus dieser Situation noch was tun. Und manche wissen vielleicht, aber ich kann euch sagen, diese Ehe ist wieder zusammengekommen und diese Ehe hat wieder wirklich Gutes erleben dürfen. Es hat mich ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, im Sommer war ich auf dem Knibis und da war der griechische Vorsteher dort und Griechenland, jeder wusste, Pleite von Griechenland oder die sind fast pleite oder die waren sehr verschuldet. Und ich habe unter anderem auch gefragt, wie es seinem Land jetzt überhaupt geht. Und er war zu meinem Erstaunen recht euphorisch, recht begeisternd, weil er gesagt hat, wir kommen langsam aber sicher aus den Problemen heraus. Okay, so nebenbei in den Medien hört man auch nicht mehr so viel Negatives von Griechenland. Aber er hat mir dann was gesagt und das hat mich sehr, sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Übrigens, der Nikos, ist der da? Nein. Der Ministerpräsident von Griechenland heißt Kyriakos Mitsotakis. Er ist ein gut gelehrter, belehrter Mann, aber er wurde erzogen von einer Glaubensschwester, der in der Gemeinde von diesem griechischen Bruder von meinem Gespräch gegenüber, diese Frau war als, wie nennt man das, Amme, Kindermädchen, Haushälterin, sie hat den Präsidenten in seiner Jugend miterzogen. Und als er Präsident wurde, hat er als erstes die Amme, die Putzfrau oder Kindermädchen oder was es war, mit ins Parlament geholt. Und sie ist eine Beraterin von ihm oder ein Berater von ihm, wie man es nennen will. Nur so zum Nachdenken. Aber wir gehen weiter mit Gideon. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Aber ich lese hier im Text, als die Midianiter bzw. die Israeliter von Midian so ausgebeutet wurden. Hier heißt es im Vers 7, als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, hat sie Gott gehört oder nicht? Wer hat schon zum Herrn geschrien, um des Problems willen? Also ich habe oft. Ich habe so oft zum Herrn geschrien, als ich Probleme hatte. Und Leute, schaut mich an, ich habe viele Probleme gehabt und habe immer noch. Aber als ich zum Herrn geschrien habe, es hat Situationen gegeben, wie ein Blitz hat sich das Problem gelöst. Aber es hat auch Situationen gegeben, die sich nicht gelöst haben. Ich habe Situationen gehabt, für die ich 20 Jahre lang gebetet habe. Und dann haben sie sich gelöst. Die Midianiter haben natürlich, die Israeliten, was habe ich mit Midianiter? Die Israeliten haben zum Herrn geschrien und ihr Wunsch war, Herr, bring diese Leute um, schaff sie weg, dass wir endlich wieder Frucht, dass wir endlich wieder Ernte haben, oder? Dort heißt es, als sie zum Herrn schrien, Vers 8, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das war erstmal die Lösung, die Antwort. Hat der Herr schon mal so in deinem Problem gesprochen? Wahrscheinlich nicht, das wäre ja schlimm. Wir sind doch Christen. Aber lasst uns jetzt heute Morgen vielleicht so für den Rest des Jahres mal nochmal Bilanz ziehen und sagen, habe ich denn irgendwas mit den Göttern der Moabiter oder der Amoriter zu tun? Jetzt spreche ich an uns, an die Gemeinde und an die, die zuschauen per Livestream. Der Herr möchte euch übrigens segnen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich so fragen würde, dann würde jeder sagen, eigentlich nicht. Aber ich frage uns, welche könnten diese Götter der Amoriter heutzutage in unserer Zeit sein, weil wir unter Umständen persönlich oder als Familie oder als Nation oder als Gesellschaft am Boden sind? Könnte es sein, dass wir doch irgendwelche Götter verehren, fürchten? Ich nehme an, es ist negativ, oder ich würde es am liebsten. Aber Geschwister, lasst uns mal so richtig in uns tief hineingehen und sagen, Herr, ist denn irgendwas, das dich als Gott in meinem Leben ersetzt? Wir kennen, dass unser Gott der einzige Gott ist, der lebendige Gott. Er ist ein eifernder Gott, ein eifersüchtiger Gott. Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten dazu. Gibt es eventuell in unserem Leben Dinge, die wir verwechseln? Also ich möchte demütig, aufrichtig sagen, wir dürfen wirklich diese Bilanz ziehen und sagen, Herr, ich möchte mein Leben prüfen. Auch wenn du sagst, bei mir ist es nicht der Fall, ich möchte es wirklich gerne hinnehmen, aber ich sage dir, der Feind will immer wieder mit fremden Göttern in deinem Leben, in deine Familie, in deinem Umfeld, in die Gemeinde hineinkommen. Es reicht schon aus, dass so ein Gott hineinkommt, wenn du nur nicht genug vorsichtig bist. Es reicht schon aus, dass sowas hineinkommt, wenn du nicht wachsam bist. Es reicht schon aus, wenn du ganz normal mit der Gesellschaft mitgehst. Und es könnte sogar schon ausreichen, wenn du nur logisch denkst. Liebe Gemeinde, diesem Gott zu dienen, diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, können wir nur im Geist und in der Wahrheit dienen und ihn anbeten und im Glauben zu ihm kommen. Und damit du darin wandelst, möchte ich lesen aus, ich möchte aus Matthäus Kapitel 24 schnell lesen. Kapitel 24, Vers 42 bis 44. Die Jünger haben so, wenn wir daheim, könnt ihr das ganze Kapitel lesen. Die Jünger haben gefragt, Herr, wann wird es sein? Wie wird es sein? Wie ist es, wenn du weg bist? Wie wird das Leben sein? Und Jesus sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Also mit alltäglichem, mit normalem, mit gleichgültigem Christenleben wird es nicht reichen. Und ich lese auch aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus so die Abschiedsrede des Paulus, als er dort am Fluss sich hingekniet hat. Wir kennen Apostelgeschichte 20, 27 bis 32. Als Paulus sich verabschiedet von den Gemeinden und bereitet sie vor für die Zukunft, dort heißt es, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Ihr könnt den ganzen Kapitel lesen. Er hat die Ältesten aus Ephesus kommen lassen, weil es knapp an der Zeit war und sie haben sich irgendwo getroffen und er gibt ihnen die letzte Anweisung, wie sie als Christen leben sollen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weihen die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, die Jünger an sich zu reißen, Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allem, die geheiligt sind. Wie können solche Midianiter in unser Leben brechen? Die Wölfe, die hier Paulus meinte, sind nicht die Wölfe aus Brandenburg, die Deutschland erobern langsam, sondern das sind feindliche Mächte. Das sind Probleme. Das können Menschen sein, das können Lehren sein. Das könnten wirklich christliche Strömungen sein. Es könnten tatsächlich solche verkehrte Wortverkündigungen sein, die uns in der Lage bringen, wie die Israeliten zur Zeit damals, als die Midianiter kamen. Ihr lieben Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo wir ohne echte Hingabe, ohne echte Wachsamkeit Gott nicht eng verbunden sein können. Und liebe Gemeinde, unser Motto ist oder unsere Vision ist, die Stadt zu retten. Die Stadt für Christus zu gewinnen. Die jungen Leute haben als Motto Love God and Love People. Das übernehmen auch wir oder haben schon. Aber liebe Geschwister, nur mit Aussprechen wird es nicht gehen. Wir haben gehört, da schrien die Israeliten zu Gott. Lasst uns jetzt unser Problem nicht materielles Problem in erster Linie sehen, sondern lasst wirklich unser Problem heute, unser Bedrängnis, unsere Feinde sind Mächte, die unsere Mitmenschen gefangen halten. Ich habe es hier schon gesagt, so viele psychische Kranke, wie wir in unserer Gesellschaft zurzeit haben, hätte es wahrscheinlich noch nie gegeben. Der Feind ist eingebrochen und will unser Volk vernichten. Die Israeliten hatten in ihrem Problem das Beste getan. Was haben sie gemacht? Sie schrien zu dem Herrn. Sie schrien zu dem Herrn. Der Herr sandte einen Propheten. Und dann hört die Geschichte erstmal auf. Wir wissen nicht, wie sich das ganze Volk verhalten hat danach. Wenn wir lesen nur bis Vers 10 dort, dass das Volk geschrien hat und der Prophet kam und dass eine Feststellung vorhanden war, ihr habt Gott verlassen, ihr habt die Götter der Amoriter gefürchtet. Bis dahin. Aber ich würde mal fest behaupten, dass das Volk wirklich zu Gott geschrien hat und dass das Volk gebetet hat, das Volk sich verändert hat. In dem Fall, die Gemeinde hat sich um 180 Grad gewandt. Warum? Weil Gott geht zu einem Gideon, ich möchte Zeit sparen, und sagt, du streitbarer Held, ich möchte jetzt in meinen Worten dieses Volk retten. Ich möchte die Gefangenschaft des Volkes beenden. Und wir wissen die Antwort von Gideon. Was? Wo sind die Wunder, die wir so gehört haben in den 19. Jahrhunderten, wo wir gehört haben, die Erweckungen in Amerika? Ich hoffe, es wird keiner von uns sagen. Aber Gideon war schnell am Zweifeln. Aber Gott hat gesagt, nee, Gideon, geh hin, durch dich will ich das Volk erretten. Vielleicht, und jetzt möchte ich, dass wir alle in uns gehen. Nachdem wir jetzt zu Gott geschrien haben. Wir haben das ganze letzte Jahr immer wieder unser Fokus darauf gesetzt, dass unsere Stadt gerettet werden soll. Wir haben in der Stadt Villingen-Schwenningen keine 2% Christen, wenn man es genau nimmt. Ich hoffe, ich läge falsch. Die Stadt soll dem Herrn geweiht werden. Und jetzt kommt der Herr zu Gideon. Wer heißt Gideon hier? Aber ich nenne euch jetzt alle Gideon. Gideonine. Du sollst hingehen. Der ist mit dir. Du sollst dieses Volk retten. Liebe Gemeinde. Sorry. Aber wir haben einen heiligen Ruf. Unsere Mitmenschen, ich möchte wirklich sagen, wenn du dich anfängst, um die Menschen zu interessieren, dann wirst du merken, wie viel Leid unter Menschen ist hier in Schwenningen und Umgebung. Es ist sehr viel Leid. Viele durchleben Hölle auf Erden. Du sollst die Stadt retten. Uns hat der Herr Jesus die Erfahrungen gegeben. Julia in Äthiopien. Gott erhört Gebet. Walter Fischer in Deislingen. Hans Siegel in Schwenningen. Gott erhört Gebet. Lasst uns, wenn wir jetzt am Anfang des Jahres so stehen, nicht einfach vor uns hinleben. So wie letztes Jahr machen wir es wieder. Wir machen es ja schon 52 Jahre in meinem Fall. Immer wieder. Nee, der Herr Jesus ist gekommen mit der Mission, die Welt zu retten. Der Herr Jesus hat uns berufen und gesagt, geht hin und macht zu Jünger. Der Herr Jesus hat uns nach Schwenningen gebracht, damit wir sein Königreich wirklich bauen dürfen. Es ist ein einfaches Wort, ein bekanntes Wort. Aber lasst uns diese Etappen durchgehen. Ich hätte noch gern Epheser 5 gelesen. Das sind, wie wir leben sollen, wie wir im Licht wandeln sollen, wie wir uns enthalten sollen, wie wir heilig leben sollen, wie wir uns dem Herrn weihen sollen. Und der Herr wird antworten. Da schrien sie zu Gott. Und ich bin sicher, sie haben auch die Götter der Moabiter und der Amalekiter zur Seite geschoben. Gideon ist dann hingegangen, lest dort weiter und hat das Altar niedergerissen, hat angefangen, Neues zu tun. Liebe Gemeinde, der Herr möchte dir helfen. Der Herr kann durch dich, der du der Kleinste bist in deiner Familie oder der Geringste, vielleicht in Schwenningen, der Herr kann durch dich, durch dein Glauben, unser Volk retten. Ich muss hier Schluss machen, weil wir noch Abendmahl haben, aber lasst uns dieses Jahr wirklich dies immer wieder vor unseren geistlichen Augen haben, in unser Herzen bewegen. Mein Nachbar, mein Arbeitskolleg, mein Gegenüber, es sind so viele, die kennen Gott nicht, die sollen dem Herrn wirklich gewonnen werden. Lasst uns aufstehen. Ich bitte die Lobpreissänger nach vorne. Lasst uns jetzt erstmal ins Gebet gehen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, lass das dein Wort, Herr, nicht leer zurückkommt und dass es nicht nur eine schöne Geschichte ist oder irgendeine Auslegung, sondern dass dein Wort, Herr Jesus, wie ein zweischneidiges Schwert in unser Gewissen, in unser Herzen hineindringen möchte. Herr Jesus, ein Menschenleben ist so wertvoll. Ein Mensch ist so wertvoll in deine Augen und du willst, Herr, dass jeder Einzelne gerettet wird. Herr, ich und wir als Gemeinde, wir als Einzelne wollen Werkzeuge sein. Herr, ich bitte dich, schau uns an, auch wenn wir, Herr Jesus, bewusst oder unbewusst, Herr, fremden Götter gedient haben. Vielleicht die Kultur, vielleicht die Gesellschaft, vielleicht das, was so in ist, Herr Jesus, auch unser Lebensinhalt war. Aber wir wollen, Herr Jesus, immer zurückschauen und nach deinen Geboten, nach deinen Wahrheiten, nach deinen Richtlinien, Herr Jesus, leben. Wir wollen, Herr Jesus, uns demütigen vor deiner großen Hand. Wir wollen, Herr Jesus, oh, wie du gesagt hast, oh, aufrichtig werden und demütig sein, denn solchen lässt du es gelingen. Herr Jesus, hilf deiner Gemeinde, dass es in Heiligkeit, in Heiligung, in dir ganz untertan sein möchte. Herr, du weißt, Herr Jesus, um jeden von uns. Du weißt, Herr Jesus, auch um die Menschen, die jetzt gerade, Herr, Gefangenschaften midianitischer Art durchmachen und vielleicht nicht mal schuld sind. Genauso wie damals in Israel viele unschuldig waren und doch kam die Meute heran. Herr Jesus, wir kommen als Gemeinde, als dein Leib und möchten Fürbitte tun, Herr, für die Geschwister, für die Menschen, die in Gefangenschaften, die in Krankheiten, die in Nöten sind, Herr. Und Herr Jesus, du hast verheißen, du wirst uns deinen Frieden geben. Herr, und du wirst Frieden kommen lassen, auch in der Stadt. Du wirst Frieden geben dort, wo der Feind noch auf dem Thron ist. Herr Jesus, lass deinem Wort Zeichen und Wunder folgen, so wie du es gesagt hast. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Herr, bekräftige es, Herr, nach deinen Verheißungen, zu deiner Ehre. Und wir wollen dich preisen dafür. Danke für diesen ersten Sonntag. Amen.